Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ihr hört einen weiteren Podcast unseres Talk Fridays und heute mit dem spannenden Thema
Meine Identität. Wir haben einen Gast eingeladen und zwar die Eva Rappaport von YouthNet.
Ja, und im Vorfeld möchten wir uns gleich bei euch ein wenig entschuldigen für die nicht allzu gute oder vielleicht gewohnte Tonqualität wie sonst. Aber wir hatten heute leider ein Leitungsproblem nach München und mussten daher auf ein anderes System umsteigen, das nicht die gewohnte Qualität liefern konnte. Aber ich denke, letztendlich geht es um den spannenden Inhalt und der ist es wirklich geworden. Und freut euch jetzt daher auf den Talk Friday. Ja, da sind wir wieder mit einer weiteren Ausgabe der Talk Friday auf Kultur Online FM. Und zu unserem Thema heute, wie angekündigt, freuen wir uns auf Eva Rappaport aus München von YouthNet. Eva, bevor wir in die Diskussion einsteigen, kannst du uns dein Projekt einmal ganz kurz vorstellen, worum es bei YouthNet geht?
Also wir arbeiten seit 6 Jahren mit Jugendlichen mit und ohne Fluchtbiografie aus München an diversen Themen. Hauptsächlich geht es um Verständigung, Selbstwahrnehmung, Teamwork, Abbau von Vorurteilen und Toleranz. Und mit diesen Jugendlichen arbeiten wir dieses Jahr. Es ist eine neue Gruppe. Jedes Jahr haben wir eine neue Gruppe. Mit denen arbeiten wir am Thema Identität und haben uns sehr stark orientiert an der Kunstausstellung von Shirin Neshat, der iranischstämmigen Künstlerin, welche in Amerika lebt und zurzeit in der Pinakothek der Moderne in München eine große Ausstellung ebenfalls zum Thema Identität zeigt. Und wir durften mit ihren Kunstwerken arbeiten, uns an denen orientieren. Und die Jugendlichen konnten dann aus verschiedenen Kursen und verschiedenen Workshops ihre eigenen Kunstwerke zu ihrer eigenen Identität erschaffen.
Irene, was ist denn für dich eigentlich Identität?
Für mich Identität, es beschreibt, wer man ist, was man gerne macht, welche Musik man gerne hört. Also zur Identität gehört für mich vieles. Also alle möglichen, sei es Musikgeschmack oder künstlerischen Geschmack, wo man gerne hingeht, was einer gerne mag. Was wäre für dich die Identität?
Ja, für mich ist Identität, das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist auch das, was du sagst, aber das hat auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Das bekommt man auch von seinen Eltern mit, wenn man aufgewachsen ist. Das ist auch ein Teil der Identität. Das geht hin bis zur Religion. Also auch Religionen sind Identitäten. So würde ich das sehen. Und Eva, wie ist es bei dir? Wie ist es für dich mit der Identität?
Also Identität hat für mich unterschiedliche Bedeutung und hat sich auch in seiner Begrifflichkeit modernisiert. Für mich ist eigentlich Identität ein Fächer aus ganz vielen Aspekten und Gewichtungen und jeder nimmt diese Gewichtungen selbst vor. Identität umfasst für mich so viele Bereiche des Lebens, sei es die eigene Biografie, die Gefühlswelt, die eigenen Werte und Überzeugungen, Ziele oder Träume, Herkunft, Nationalität, Religion, Freunde, Lebenswelt, Ausbildung und noch vieles, vieles mehr. Und uns war es sehr wichtig, dass unsere Jugendlichen eine Möglichkeit erhalten, diese Vielfältigkeit in sich selbst zu erkennen und zu sehen. Und dass wir uns entfernen von diesem alten Begriff der Identität, der ja sehr stark auch missbraucht wurde in manchen Bereichen der Kulturgeschichte und heute eben einfach etwas ganz Breites und Freies sein kann.
Jetzt haben wir ja aktuell leider Krieg in Europa. Und da könnte man eigentlich sagen, dass diesen Leuten eigentlich ein Teil ihrer Identität geraubt wird, weil sie ja ihr Land verlassen müssen. Also wie kann man diesen Leuten, wenn die jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommen, ihre eigene Identität beibehalten oder gibt man denen dann auch automatisch eine neue? Wie siehst du das?
Also 2015, als es die erste große Flüchtlingswelle aus den arabischen Ländern gab, habe ich mein ehemaliges Elternhaus zur Verfügung gestellt für traumatisierte, gerade in Deutschland angekommene junge Geflüchtete. Es haben dann 15 junge, hochtraumatisierte Jugendliche da drin gelebt. Deswegen konnte ich sehr, sehr viel erleben, was es bedeutet, rausgerissen zu sein aus der eigenen Identität oder zumindest aus diesem Bereich der Identität und dann plötzlich in etwas ganz Neues hineingeworfen zu werden und dort mit all den Gefühlen des Verlassens, der vorigen Traumatisierung, der Fluchttraumatisierung, dann sich etwas Neues aufbauen zu wollen, aber auch zu müssen und sich zu integrieren. Und ich denke, dasselbe Thema vielleicht in einem etwas weniger starken Ausmaß haben wir hier. Menschen, die sehr verwurzelt sind mit ihrer Heimat, mit ihrer Herkunft, mit ihrer Kultur, mit ihrem Leben, werden brutalerweise in kürzester Zeit aus ihrer Heimat vertrieben. Hier findet meiner Meinung nach eine Vertreibung statt. Hier sollen ukrainischstämmige Menschen aus einem Bereich, einem geopolitisch wichtigen Bereich, vertrieben und entfernt werden. Das ist meiner Meinung nach die brutale Realität dieses Krieges. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier ähnliche große und schwerwiegende Probleme, Sehnsüchte, Ängste, Traumatisierungen entstehen werden. Vor allen Dingen bei den jungen Menschen, die kommen, und bei den Kindern.
Du hast ja gesagt, du hast das Familienhaus zur Verfügung gestellt und hast auch damit Erfahrung gemacht. Also wie ging es diesen Jugendlichen? Was hat ihnen konkret geholfen? Oder wie geht man das am besten an? Oder wie geht es denen heute?
Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Manche haben es geschafft, in Anführungsstrichen. Andere konnten sich nicht so gut anpassen. Die Jugendlichen, die wir im Haus hatten, die auch von einem professionellen sozialen Träger betreut wurden, haben alle in kürzester Zeit eine Schulausbildung geschafft und sind alle jetzt im letzten Lehrjahr ihrer Ausbildung oder haben bereits ihre Ausbildung abgeschlossen. Und trotzdem ist es natürlich schwer, die eigene Identität zu definieren in dieser neuen Realität mit abgeschlossenem Beruf, mit einer Möglichkeit zu arbeiten. Aber in dem Moment, wo es um Wohnungssuche geht, geht natürlich das alte Problem los. Es sind junge Menschen mit Migrationshintergrund und schwachem Einkommen. Natürlich sind die Letzten in einer Kette, die zum Beispiel eine Wohnung bekommen. Und natürlich sind sie die Ersten, die in der Fußgängerzone kontrolliert werden aufgrund ihres Äußeren. Also es ist nicht leicht, aber es ist respekteinflößend, wie sehr viele es geschafft haben.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, zum Beispiel, ich kann mir nur vor den Ausmaß, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, selbst in dieser Situation zu sein. Wenn ich mir jetzt denke, Identität, wie sehr das auch mit Netzwerk oder Freundschaft zu tun hat. Also für mich ist Freundschaft etwas sehr, sehr Wichtiges. Und geht es dann eher so ums, ich muss funktionieren, ich muss eine Lehre machen, ich muss die und die Ausbildung, eine Wohnung. Das ist, man funktioniert, aber die Frage ist, ist man damit alleine? Kann man, wie wichtig ist es natürlich, wenn man dann auch sein ganzes Freundschaftsnetzwerk, was man jahrelang aufgebaut hat, das ist ja dann total zerstört. Und man muss sich diese Freundschaft, die ja total wichtig ist, um aufzublühen, oder der Austausch, wie kann man da helfen zum Beispiel? Oder Welche Projekte kann man da starten, dass ein neuer Freundschaftsnetzwerk sich wieder finden?
Das war der Grund, warum wir dann ab 2016 gestartet haben, Jugendliche jeglicher Herkunft miteinander zu verbinden, und zwar auf einer Augenhöhe. Wir haben es sofort vermieden, irgendein Hilfsprojekt draus zu machen, sondern wir haben gesagt, jeder profitiert von jedem und jeder lernt vom anderen was. Und die einen bringen diese Fähigkeiten mit und die anderen andere. Und diese Bereicherung, auf dieser Basis haben wir Usenet gegründet, und auf dieser Basis haben wir auch mit den Jugendlichen gearbeitet. Und es sind auch Freundschaften entstanden von Menschen, die sich vielleicht zuvor nie hätten kennenlernen können. Ein jüdischer Schüler und ein afghanischer junger Mann, der früher gelernt hat, dass jüdische Menschen schlecht sind. Und danach sind sie gute Freunde. Also ein Beispiel. Oder eine deutsche Schülerin, die plötzlich erkennt, dass ein Mädchen aus dem Iran oder aus einem afrikanischen Land genau die gleichen Träume, Ziele, Wünsche hat wie sie selbst.
Das ist schon was Schönes, wenn man dann sowas miterlebt.
Da habe ich jetzt auch passend eine Frage an dich, Irene, weil du hast ja eigentlich auch zwei Identitäten irgendwo. Bist zwar hier in Österreich geboren, aber du hast ja Wurzeln nach Rumänien. Wie ist das eigentlich, kannst du vielleicht auch so ein bisschen erzählen, wie war das eigentlich für dich? Lebst du das auch irgendwie, weil du hast ja Verwandtschaft in Rumänien und so? Oder wie gehst du eigentlich damit um?
Naja, also es ist so, dadurch, dass ich hier geboren bin, für mich ist das meine Heimat.
Aber wenn du jetzt nach Rumänien runterfährst und so, und dann tauchst du quasi in eine andere Welt ein, die aber trotzdem irgendwas mit dir zu tun hat, oder?
Ja, es ist schon eine andere Welt, natürlich. Also auch der Umgang miteinander, es ist ein bisschen eine viel fröhlichere Art. Es ist dort auch nicht so geregelt wie bei uns. Es ist alles ein bisschen chaotischer bei uns, wenn der Bus 5 Minuten zu spät kommt. Oh mein Gott, wie kann der Bus nur 5 Minuten zu spät kommen? Dort gibt es nicht einmal wirklich klare Zeiten. Da kann schon mal passieren, dass der Bus mal 20 Minuten zu spät kommt. Also es ist schon eine ganz andere Welt. Es ist eine chaotischere Welt. Es ist ein bisschen eine, vielleicht nicht alles renovierte Häuser. Also es ist jetzt von Infrastruktur auch nicht so geradlinig und strukturiert wie bei uns. Aber dafür sind die Menschen, also es ist immer, die Menschen sind auch halt ganz anders, ganz, ganz fröhlich. Sie haben nicht viel, aber sie strahlen diese Freude und witzeln immer mit und nehmen nicht alles ernst. Und es ist halt ganz anders.
Aber das könnte man sagen, das nimmst du ja trotzdem immer, dann hast du doch ein bisschen von dieser Identität auch was mitgenommen, weil du bist ja selber auch von der Art her fröhlich, lustig und so weiter. Glaubst du, dass das damit auch was zu tun hat?
Habe ich jetzt so nicht drüber nachgedacht, kann schon sein. Aber es ist trotzdem für mich eine Identität. Es sind jetzt nicht zwei Identitäten. Einmal die rumänische Identität und einmal die österreichische Identität. Das ist für mich eine Identität.
Eva, wie ist das bei dir? Hast du auch mehrere Identitäten?
Auf alle Fälle. Meine Familie stammt aus Budapest und aus dem ungarischen Teil von Rumänien und sind als jüdische Menschen verfolgt worden. Und ich bin zwar hier geboren, aber ich habe keine klar definierte Identität, wo ich hingehöre. Ich habe eine klare Identität, wer ich selbst bin, was mich ausmacht und was ich spüre und wo ich mich wohlfühle und wo ich mich gezwungen fühle oder wo ich mich frei fühle. Das ist letztendlich meine Identität. Und ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, was für ein Pool an unterschiedlichen Prägungen ich habe. Aber das empfinde ich als große Bereicherung.
Inwiefern hat eigentlich Identität was mit Freiheit zu tun? Ist ein nicht freier Mensch, hat er keine Identität mehr? Ist ihm die Identität gestohlen, wenn er nicht frei sein kann und tun lassen kann, was er möchte? Wie steht das eigentlich in Verbindung?
Ich glaube, es ist eine andere Wahrnehmung der Identität, wenn ein Mensch nicht frei sein kann oder wenn ihm etwas entrissen wurde, wo er ist, wo er herkommt. oder wo er aufgewachsen ist. Jetzt, ich rede gar nicht unbedingt vom Nationalen, sondern ich rede einfach von seinem Umfeld. Dann glaube ich schon, dass es ein schwererer Weg ist, dieses Gefühl von einer gesunden, guten Identität, einem Gefühl für sich selbst wieder aufzubauen, dass das einfach ein längerer und schwierigerer Weg ist.
Was ich mir auch denke, kann man die Identität auch verlieren? Oder wie, wenn man sagt, ich habe meine Identität verloren, dann, wie baut man das eigentlich dann wieder auf, um zu seiner Identität zu finden? Oder welche Ansätze hätte man?
Ich glaube, man kann sicherlich therapeutisch eine Hilfe finden, eine Unterstützung, seine Scherben und Splitter wieder zusammenzuklauben. Man kann aber auch sich in Gruppierungen begeben und also in Gruppierungen, die einem helfen oder die einen Hilfe zur Selbsthilfe verbieten, um seine Gefühle für sich selbst, seine alles das, was einen ausmacht, wieder aufbauen zu können. Und es zu finden und das Selbstvertrauen auch zu haben, es zu finden. Ich sehe das sehr stark bei Jugendlichen, die von Abschiebung bedroht sind, die eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, eine gesunde Identität in einem neuen Land, in einer neuen Heimat aufzubauen, weil sie die ganze Zeit nicht genau wissen, ob sie denn nicht morgen oder übermorgen einen Brief bekommen und abgeschoben werden. Und das verhindert natürlich jahrelang, ein gesundes Gefühl für die neue Heimat zu entwickeln. Auch für die geistige neue Heimat, nicht unbedingt jetzt nur für die nationale.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von Jugendlichen, aber ich denke, es gibt doch sicherlich auch viele ältere Menschen, die vielleicht ihre Identität in einem anderen Land nie gefunden haben oder sich vielleicht nie irgendwie zu Hause gefühlt haben.
Ja, ich kenne natürlich solche Menschen alleine durch meinen jüdischen Hintergrund. Sind mir zahlreiche Menschen, deren Leben in Konzentrationslagern erstmal geendet hat und die dann als einzige Überlebende ihrer Familie auch noch irgendwo gestrandet sind, nicht mal mehr dort, wo sie herkamen. Und es ist unendlich schwer, dann etwas Neues aufzubauen. Und ich denke, dass das auch mit der Generation, die kriegserfahren ist, insgesamt so geschieht. Und gerade im Alter konnte ich schon erkennen bei einigen Senioren, dass dann diese ganzen Erinnerungen und diese Entwurzelung, dass die wieder hochkriecht und dass das dann auch eine schwere Belastung ist. Und ich denke, man muss einfach sein ganzes Leben immer wieder daran arbeiten, sich zu stärken, sich zu erden, sich selbst zu versichern. Und ich wünsche eigentlich jedem, dass er die Möglichkeit hat, das zu tun.
Kann man sagen irgendwie, also dass vielleicht Jüngere schneller sich sich einfinden können als vielleicht Senioren, die jahrelang oder ihr ganzes Leben aufgebaut hatten und das alles dann auf einmal weg war, dass das ganze Leben, also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen, das ganze Lebenselixier oder alles, was man aufgebaut hat, dass die vielleicht schwieriger es schaffen, sich neu einzufinden?
Allgemein würde ich sagen, ja. Aber es gibt ja 90-Jährige, die sind im Kopf 25 oder 20 und bleiben jung und flexibel. Da ist es vielleicht dann nicht so schwer. Aber im Allgemeinen ist es sicherlich für die älteren Menschen sehr viel schwerer Fuß zu fassen. Wir erleben das auch bei Eltern von manchen Jugendlichen mit Fluchtbiografie, wie sie ihre Eltern da schleunigst überholen, fließend Deutsch sprechen, ihre Ausbildung machen und die Eltern tun sich da viel schwerer, sich anzupassen und trauern auch ihrer Kultur stärker hinterher.
Inwiefern ist die Sprachbarriere wichtig eigentlich für die Identität?
Die Sprachbarriere ist, glaube ich, schon etwas ganz Entscheidendes, weil wenn ich die Sprache nicht erlerne, sei es, dass ich es nicht kann, weil ich nicht gelernt habe zu lernen oder ich nicht die Möglichkeit bekomme. Ein Staat bietet ja nicht unbedingt jedem die Möglichkeit, eine Sprache zu erlernen. Dann ist die Barriere, diese neue Identität, den neuen Boden sich zu schaffen, die ist natürlich erheblich erschwert. Weil wen soll ich kennenlernen, wenn ich die Sprache dieses Landes nicht kenne? Wie soll ich neue Freunde schaffen?
Also meine Mutter, die ist ja schon vor, also ich glaube, die ist jetzt schon 30 Jahren in Wien. Also sie beherrscht die Sprache schon sehr gut. Und sie hat auch viele Freundinnen, auch aus Rumänien, die aber auch mittlerweile sehr lange da sind. Und was mir aufgefallen ist, dass die oft gerne, also sie haben auch Deutschunterricht gegeben, auch wenn sie nicht perfekt Deutsch sprechen. Aber ich glaube, dass doch irgendwie Leute, die das schon mal durchgemacht haben und die wissen, wie schwer es ist, ein sehr gutes Einfühlvermögen dafür haben können und viel teilweise geduldiger auch sind. Also da kenne ich eben eine Freundin von meiner Mama, die hat das gemacht. Und in dieser Organisation waren interessanterweise fast hauptsächlich Leute, die aus anderen Ländern gekommen sind. Es waren eigentlich sehr wenige Leute, die jetzt wirklich hier geboren sind. Da denke ich mir schon, also irgendwie, dass sich das irgendwie ein bisschen herauskristallisiert hat für mich, dass Leute, die das durchgemacht haben, auch gerne helfen wollen und Leuten den Weg auch einfacher und ihren Tipps weitergeben. Und
ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es gibt viele, die eine Flucht oder eine Fluchtbiografie hinter sich haben oder einfach woanders hingezogen sind. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die sehr oft bereit sind, anderen zu helfen. Doch, und es gibt ja auch, ich vermute in Wien auch, in München haben wir ein großes Netzwerk an Helferkreisen, an Menschen, die Organisationen, Projekte, Programme anbieten. Die Lichterkette hat sehr viele Programme, die sie betreut oder auch finanziert oder unterstützt. Und es gibt so eine große Bandbreite an verschiedenen Angeboten, kultureller und sprachlicher und sportlicher Natur. Das ist schon sehr schön.
Ja, vor allem, was ich mir dann auch denke, wenn Sie zum Beispiel bei etwas Schwierigkeiten haben, dass Sie dann in Ihrer Sprache vielleicht weiterhelfen können und sich somit noch bessere Hilfe leisten können auch. Also das finde ich etwas wahnsinnig Schönes zu sehen, dass man miteinander und füreinander sich gegenseitig hilft und das ist was Schönes.
Absolut, und das ist auch eine Identitätsbildung und ich sehe es bei unseren Jugendlichen, die jetzt schon 5 Jahre hier sind, die sagen, ich will dieser Gesellschaft was zurückgeben, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben Jugendliche, die mit Körperbehinderten klettern, wir haben Jugendliche, die mit Körperbehinderten in einer Art Pfadfinderorganisation tätig sind oder andere, die auch älteren Menschen helfen. Also die auch ganz, ganz klar sagen, ich gebe zurück, was ich bekommen habe.
Aber was denkst du jetzt, wie weit kann jetzt auch Kunst und Kultur, jetzt gibt es dieses tolle Projekt da von dir, aber es ist ja sehr jetzt auf Jugendliche gesetzt, aber denkst du, man müsste dann so etwas Ähnliches auch schaffen für erwachsene Menschen?
Absolut. Also die Pinakothek der Moderne hat ja auch ihr eigenes Kunstvermittlungsprogramm und ich bin sicher, in Wien, in der fantastischen Stadt der tollsten Museen, gibt es das sicherlich auch. Es gibt dort auch Programme für Frauen, für Senioren, für alle möglichen Gruppierungen. Und das sollte es noch viel mehr geben. Vermittlungsprogramme, Angebote, selbst Kunst zu schaffen mit einfachsten Mitteln, das macht einen Menschen wenigstens mal eine Stunde in der Woche sehr glücklich, wenn er das Gefühl hat, er erschafft selbst etwas, was etwas von sich zeigt.
Oder vor allem auch, dass man abschalten kann, denke ich mir, wenn man Projekte macht, dass man vielleicht negative Gedanken beiseite schieben kann und mit anderen Menschen gemeinsam abschaltet, etwas Neues erschafft, etwas Neues kreiert. Und ich denke mir, das gibt den Menschen dann auch irgendwie einen Boost der guten Gefühle.
Ich habe auch gelesen, Absolut. Es gibt da etwas Löbliches, was in Deutschland jetzt eingerichtet wurde, nämlich ein eigenes Jobportal soll gegründet werden für Künstlerinnen, die eben auf Jobsuche dann sind, eben in Deutschland oder in Österreich und so. Also das ist ja auch etwas sehr Lobenswertes.
Da fällt mir auch was ein. Das habe ich so für Österreich noch nicht gefunden. In Rumänien, es ist ja direkt an der Grenze auch von der Ukraine. Da ist eine IT-Firma, die haben insofern gespendet, also sie haben eine Dienstleistungsspende quasi gemacht und zwar eine Website aufgebaut. Also ich finde das wirklich toll. Und zwar ist es eine Webseite, wo man, die was auch mit Google verknüpft ist, also mit Google Maps. Und da können Leute, die Hilfe anbieten wollen, ihre Hilfe sozusagen anbieten, wo man verschiedene Dienstleistungen hat, sei es jetzt, ich würde so und so viele Jobs anbieten zum Beispiel, oder ich bin Tierarzt, ich würde an dieser Adresse ärztliche Hilfe leisten, oder sei es, ich habe eine Wohnung. Das kann man dann ganz simpel und einfach und modern eintragen. Und Leute, die suchen, die können sich dann, die haben dann einen Filter und die können schauen, okay, in welcher Stadt bin ich gerade, wo könnte, wenn ich jetzt was brauche, wo könnte ich diese Hilfe finden? Also einen sehr modernen, digitalisierten Ansatz. Und da war ich echt beeindruckt, dass das, dass das einfach, und die wurden auch, die haben auch sofort Marketing, also Fernsehsender sind auf sie zugestiegen, haben Werbung für sie gemacht, unterstützt, dass die Leute diese Plattform finden, was ich echt eine gute Sache finde.
Vielleicht nochmal, dass man auf die Kunst und Kultur zurückkommt. Welche Art von Programmen sollte man da besonders forcieren? Also bei dir ist es ja, geht es ja viel um Malerei, aber denkst du auch zum Beispiel, dass man die Gründung einer Theatergruppe oder was denkst du, wie kann die Kultur oder die Kunst wirklich da überhaupt eingreifen oder ist das nur oberflächlich oder wie siehst du das?
Also wir arbeiten ja mit ganz unterschiedlichen Kunstformen, weil wir sagen, wir wollen gar nicht nur Menschen, die in irgendetwas begabt sind, motivieren, sondern wir arbeiten mit Fotografie, was eigentlich fast jeder heutzutage irgendwie beherrscht. Wir arbeiten mit Texten, auch in unterschiedlichen Sprachen, und wir arbeiten mit Malerei, wenn jemand dieses Mittel gerne haben möchte. Theater halte ich für sehr gut. Es gab ja auch seit 2015 von den Münchner Kammerspielen sehr, sehr gute Projekte und Programme. Es gibt in München das Theater Grenzenlos. Das ist eine ganz tolle Initiative von professionellen Schauspielern und Theatermachern, die mit jungen Geflüchteten oder auch nicht jungen, aber mit Menschen mit Fluchtbiografie und gemischt mit professionellen Schauspielern Theaterstücke aufführen und inszenieren. Es gibt da schon eine Menge, aber es müsste viel mehr auch in staatliche Hände kommen, sodass die Verbreitung, der Radius einfach größer wird und dass das Angebot für mehr Menschen zugänglich ist. Denn wir sprechen ja von ein paar Handvoll Menschen, die dieses Angebot pro Stadt nutzen können. Es müssten vielmehr die Parks genutzt werden im Sommer für wirkliche Gruppenveranstaltungen. Es können auch Sportveranstaltungen sein. Wir haben zum Beispiel einfach irgendwann mal in der Pandemie, als es erlaubt war, ein Zumba gemacht, mitten im Englischen Garten. Das ist unser großer Park. Die Leute haben zugeschaut und gelacht und Spaß gehabt. Und wir waren 25 Jugendliche und ich weniger jugendlich, die da Zumba mit einer Trainerin gemacht haben. Einfach so, das macht Freude, das macht Spaß. Man einfach das nutzen, was eine Stadt zu bieten hat und daraus etwas machen. Da würde ich mir mehr erwarten, dass die Kulturschaffenden auch an die Behörden und an die Institutionen rangehen und es verlangen und fordern.
Es heißt ja so schön, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Denkst du, dass daraus eben auch vielleicht plötzlich jetzt neue Dinge entstehen, die vor ein paar Monaten noch gar nicht denkbar gewesen sind?
Also ich glaube schon, in jeder Krise ist eine Chance, hundertprozentig. Und zwar in jeder persönlichen Krise und auch in jeder Systemkrise ist eine Chance. Es hängt aber von uns Einzelnen ab, dass wir daraus eine Chance machen. Ich glaube einfach, uns bewusst sein, dass Identität heute so vielschichtig ist und nicht in irgendwelche Ecken gesteckt werden darf und auch ideologisch nicht missbraucht werden darf. Und ich habe einen wunderbaren Satz, das war unser Leitsatz, der kommt von Friedrich Bonhoeffer. Das war ein deutscher Widerstandskämpfer, der 1945 im Konzentrationslager hingerichtet wurde, ein Geistlicher. Er hat gesagt, bin ich der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Das ist für mich Identität, der Wandel.
Das ist ein so schöner Schlusssatz. Eva, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses spannende und auch nette Gespräch mit dir. Das war wirklich jetzt total schön. Und ich wünsche dir für dein laufendes Projekt alles Gute. Und vielen ich Dank. Bin mir ganz sicher, dass wir uns irgendwann mal wieder hören.
Danke auch für das Gespräch, hat mir sehr gut gefallen.
Danke euch, das war sehr schön und ich wünsche euch ganz, ganz viel weiter Erfolg und Glück mit eurem tollen Programm.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.